und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe des Tele-Stammtischs. Und auch diesmal erwartet euch hier bei den Comic Talks und Interviews ein Interview. Ich habe jemanden geschnappt, dessen Video ist mir aufgefallen. Auf LinkedIn, ja tatsächlich auf LinkedIn Comics, ihr glaubt es kaum. Aber auch da finden im kleinen, aber feinen Rahmen Comic-Inhalte auch aus der deutschsprachigen Comic-Szene statt. Denn dort hat er was gepostet von seinem aktuellen Werk Red Cross. Ich habe mir das mal genauer angeschaut. Er ist daran beteiligt, ich habe es gelesen und dann fiel mir auf, ey, den kennst du? Dann fiel mir auf, ey, ich habe schon mal was von dem gelesen und dann fiel mir auf, ich habe ihn 2021 sogar schon mal interviewt. Denn er war auf der Comic-Con Stuttgart, die glaube ich inzwischen, nee, die heißt jetzt Comic-Con Stuttgart, die hieß vorher dann Comic-Con Germany. Und nun ja, da haben wir ganze 4 Minuten gesprochen. Es war jetzt nicht so ein richtig tiefes Interview, aber es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und er hat auch da schon genau beide Projekte, über die wir heute auch nochmal länger sprechen werden, angerissen und ich bin doch sehr gespannt, wie es ihm in den letzten Jahren ergangen ist. Ich freue mich sehr auf einen Comic-Künstler, der sicher viel zu erzählen hat, er ist ein Metal-Fan und ich glaube auch, er weiß, wie man mit der Farbe Schwarz sehr gut umgeht. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
Schönen guten Morgen, hallo, ich bin der Dom.
Hallo,
Dom Valesio.
Ja, sag mal, Dom, wir unterhalten uns hier an einem Dienstagmorgen. Ich habe offensichtlich Urlaub. Wie das bei dir ist, weiß ich gar nicht. Ich hoffe, du bist nicht krankgeschrieben.
Nein, ich habe mir tatsächlich in meinen Tageskalender einen Blogger reingesetzt, extra für uns heute.
Ach, sehr gut.
Danach wartet auf mich wieder die Büroarbeit.
Du bist genau wie ich auch im öffentlichen Dienst, hast du mal, glaube ich, irgendwo gesagt. Du musst nicht drauf eingehen, aber es ist schon schön, dass man solche Freiheiten hat, oder?
Das stimmt. Also ja, bin ich und ist auch okay, darüber zu sprechen. Und ja, wir haben auch lustigerweise habe ich mir in meiner Sparte eine Nische schaffen können, in der ich eigentlich genau das Gleiche tue, was ich auch in meiner, in Anführungszeichen, Freizeit oder meiner Berufungszeit, wie ich auch sagen kann, tue. Und zwar mache ich auch dort Illustrationen, Animationen, Comics. Toll, ne?
Wow, cool. Bundesebene, Landesebene, Kommunal?
Sowohl als auch.
Ach ja, wie toll. Das ist ja wirklich toll. Also, bin auch ein bisschen neidisch. Ja, na. Du, pass mal auf, wir haben uns 2021, wie gesagt, in Stuttgart getroffen. Seitdem ist einiges passiert. Vielleicht kannst du auch bei dir mal so ein bisschen, ja mal kurz abreißen in den letzten Jahren, dann auch schon inzwischen jetzt über 3 Jahren. Wie ist es dir ergangen? Wie sieht's auch aus mit deiner Comic-Karriere?
Ja, stimmt, 21 war das. Also mir, ich musste neulich auch mal drüber nachdenken, wann genau das war. Ich weiß auf jeden Fall, es war noch mehr oder weniger Endspurt, Corona. Ich hatte auf jeden Fall noch eine Maske auf und ich habe, um nochmal darauf zurückzukommen, ich hatte mir das auch damals angehört und ich hörte dann nur eine steckte Stimme, wenn man macht, oder? Und aber gut, dass wir mal unter solchen Umständen sprechen können. Ja, was ist in der Zeit passiert? Ja, einiges, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Genau, wie du ja auch schon erwähnt hast, Zumi und Red Cross sind auf dem Markt. Ich glaube, Zumi war zu dem Zeitpunkt schon draußen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und Red Cross ist letztes Jahr im Herbst rausgekommen, endlich mal. Genau. Darüber hinaus habe ich noch mit meiner Partnerin Lumiel H. Knox, ihr Pseudonym, eine kleine Mini-Anthology-Horror-Comic-Reihe mit rausgebracht. Aber wir machen das im Self-Publishing. Die heißt Dinge von Interesse. Aber davon haben wir bislang nur 2 Ausgaben machen können. Nur in Anführungszeichen. Aber wir machen das nebenbei, just for fun. Genau. Und ich habe Projekte aus Übersee, unter anderem für eine Band. Ich weiß nicht, ob dir der Name Static X was sagt.
Klar.
Jemand. Ja, klar.
Gibt sie noch?
Die gibt es noch. Cool. Beziehungsweise mehr oder weniger wieder. Wayne Static ist ja gestorben vor einigen Jahren und es gab dann halt einen Ersatzmann für ihn, der mit Maske auftritt. Und die bringen in diesem Jahr eine, ich glaube, eine fast 2-stündige Dokumentation raus über den ganzen Werdegang. Und irgendwie hat mein Ruf es bis nach Hollywood geschafft. Und der Film ist, die voll mit Illustrationen, für die sie mich angeheuert haben.
Ach, wie
Und
nice.
ja, das ist voll cool.
Das ist da
Und
irgendwie so, sage ich, also ich meine, dass du, das kam beim letzten Mal schon raus, so ein bisschen auch mit der Metal-Szene verbandelt bist, ne? Aber scheinbar auch
ja.
so richtig verbandelt, ne? Also das ist nicht so, dass du mal irgendwo
Ja.
einfach nur ein Album gekauft hast.
Ja, irgendwie mehr als gedacht. Also lustigerweise ist es so, dass ich bin ja eigentlich selbst, muss man sagen, gescheiterter Metal-Musiker, sage ich mal so. Ich hatte früher, als ich jung war, hatte ich noch richtig so Flausen-Ambitionen. Und aber die meisten Türen haben mir tatsächlich meine Illustration geöffnet. Auf einen anderen Weg, als ich es eigentlich ursprünglich mal vorhatte. Aber ich bin in Kontakt gekommen mit diversen Leuten halt so über Social Media. Das ist ja auch wunderbar, wo halt jeder irgendwie sich selbst publishen kann und so weiter und so weiter. Und irgendwie hat mein Name es dann halt in solche Sphären geschafft, dass man es denn für richtig und wichtig hielt, mich für sowas mit hinzuzuziehen. Und das finde ich ganz schön cool. Hätte ich nie
Machst du
gedacht.
dann auch so Cover und sowas?
Auch ja. Also jetzt keine namhaften Sachen, so.
Darfst du was, wenn du darfst und willst, dann drop ruhig mal was. Also das ist ja hier auch irgendwie alles dafür gedacht. Also welche
Also,
Bands waren da dabei?
welche Bands? Also einige von denen gibt es auch gar nicht mehr. Zum Beispiel die Band Limbo God, das war aus Hamburg, war das eine Truppe, die eigentlich kurz davor gewesen ist, so in etwas größeren Sprung zu machen. Viel lokales Zeug aber auch. Dann hatte ich auch vor Jahren so ein Cover gemacht für einen Typen, oh Gott, einen Typen, so rede ich über meine Kundschaft. Aber man trifft irgendwie über Social Media so viele Leute. So, das war, der war irgendwie mit dem Wu-Tang-Clan irgendwie verbandelt und ich kam dann einfach durcheinander. Ich habe dann für zum Beispiel, also jetzt nicht nur Albumcover, sondern auch mal so Illus für Podcast zum Beispiel für Ron Casato, Fallen, sagt ihr das noch was?
Absolut, ich war auf 3 oder 4 Konzerten, hab Shirts und alle Alben.
Geilo, hast du sein
Soloprojekt natürlich, ja klar.
genau, seinen Videoblog mal verfolgt so ein bisschen? Er hat immer mit so einem kleinen, in der Ecke hing immer sein Gesicht als Logo, als Icon. Das hat er immer seinen Backtalker genannt, dass er irgendwie halt so eine Art Pseudo-Gesprächspartner irgendwie hat. Das habe ich ihm gebaut. Den habe ich vor ein paar Monaten erst in Hamburg an seinem Früchtestand-Markt auf dem
Wollte gerade
Hamburger
sagen,
Dom
macht er jetzt nicht
getroffen.
irgendwie Schokobananen oder so? Ist ja nicht so ein
Ja,
Ding.
genau. Das hat er von seinen, ich glaube, den Laden hat er von seinen Eltern übernommen. Aber kurz noch eine Runde geschnackt, verstehen uns gut. Und ja, solche Sachen irgendwie.
Das ist total nice, weil das wirkt, als wäre das was, was du, so wie ich das hier mit dem Podcast und anderen Themen mache, du hast also in der echten Welt einen echten Job, der finanziert ja scheinbar Haus und Hof und auch das Frühstücksbrot, aber du kannst deinem Hobby auch in einem angemessenen Ausmaß frönen. Ist das richtig oder muss eines von beiden ein bisschen drunter leiden?
Nee, also ich habe einen ganz normalen 9-to-5-Job im öffentlichen Dienst, wie gesagt. Und damit bezahle ich meine Miete und was ich sonst noch halt zum Leben brauche. So, alles Weitere, was ich dann halt mit den Illus mache, ganz viel davon ist tatsächlich auch wirklich mehr Spaß an der Freude. Ich verdiene da eher wenig dran, aber darum geht es mir in erster Linie auch gar nicht. Weil ich finde es einfach cool, solche Sachen zu machen. Wenn ich dann halt ja mal einen Auftrag bekomme, halt irgendwie ein Albumcover zu machen, wofür ich dann auch ein Honorar stellen kann. Super. Ich habe das als Gewerbe quasi lizenzieren lassen und kann dann darüber auch abbuchen und so weiter. Toll, dann kann ich mir mal irgendwie hier einen Urlaub gönnen oder sowas. Ist doch spitze. Aber darüber hinaus habe ich dann immer irgendwie mit interessanten Leuten zu tun und lerne einfach mal ein bisschen was dazu oder sehe vielleicht auch mal andere Plätze. Besser geht's für mich gar nicht.
Absolut mega. Das ist vor allem auch eine ganz tolle Position, aus der heraus man dann da so reden kann letztlich, ne? Wenn ich hier zu Gast irgendwelche Artists habe, die das hauptberuflich tun, die also vor allem Illustrationen für gewerbliche Kunden machen und dann hin und wieder eben auch die Zeit finden, um sich um eigene Projekte zu kümmern, die haben natürlich im Regelfall auch einfach zu kämpfen. Das ist nicht einfach und in den letzten Monaten und Jahren auch nicht einfacher geworden, hier Aufträge zu bekommen oder eben sogar vollends von der eigenen Kunst leben zu können. Und deswegen ist das, wie ich finde, ein ganz tolles Konzept, hier quasi zweigleisig zu fahren. Das finde ich persönlich total interessant und auch gut. Du hast da natürlich auch sehr viel Output. Ich scroll gerade auch mal über deine Instagram-Seite drüber, auf der auch wirklich viel passiert. Da, liebes Publikum, findet ihr natürlich wie immer auch die entsprechenden Links in den Shownotes. Da könnt ihr euch dann mal anschauen, was der liebe Dom so tut, wenn er nicht gerade vor einem Mikrofon sitzt und sich interviewen lässt. Und da sehen wir ganz viel von dem, was du machst. Da sehen wir eben auch ganz viele Einblicke in die Arbeiten zu Red Cross und auch zu Zoomi. Ich habe da auch diverse so andere Illustrationen gesehen und mir fällt auf, also wenn es um Horror geht, um ja düstere Sachen, um Blut, um meinetwegen hier sehe ich auch diesen Predator-Kopf und so. Das sind schon so deine Themen, oder?
Ja, das macht mir Spaß. Ich bin auch so ein 80er-Jahre-Kind. Mhm. Habe ich hier diese ganzen Masters of the Universe-Sachen gehabt. So, und damals haben schon alle Erwachsenen geschrien, oh Gott, diese ganzen Monster und sowas, wieso könnt ihr sowas mögen? Und genau, ich bin ja 78 geboren, deswegen waren die 80er eigentlich so das Jahrzehnt meiner Kindheit. Und da ist einfach auch unheimlich viel hängen geblieben. Ich meine, es wurde in der Zeit unheimlich viel cooler Stuff erfunden. Ob es jetzt irgendwie Filme sind oder Musik, Actionfiguren und dergleichen. Ich sitze jetzt zum Beispiel auch gerade hier zu Hause in einem 80er-Jahre-Thema designten Raum. Ich habe hier um mich herum habe ich Jason-Masken, Aufsteller von Robocop, Zurück in die Zukunft, Mars Attacks, etc. etc. Und das sind Sachen, es ist für mich ein unglaublicher Quell der Inspiration und von Spaß so irgendwo und ich kann gar nicht anders, als das in irgendeiner Form wieder zu reproduzieren oder einfach mich damit zu beschäftigen oder auch zu zeichnen. Auch wenn es einfach nur mal so, wenn ich mal Leerlauf habe. Dieser Predator-Kopf, den du gerade erwähnt hast, den hatte ich mal zwischendurch gemalt. Ich glaube, da musste ich auf irgendwas warten. Dann dachte ich so, okay, ich habe eine halbe Stunde. Scribble ich ein bisschen. Und das sind die ersten Dinge, die mir in den Kopf kommen.
Ja, mega. Also da auch, da sind ja potenziell auch Dinge, die man auf diesen Cons, glaube ich, auch ganz gut los wird, wenn du da irgendwelche Drucke oder Shirts oder so verkaufen kannst. Vielleicht für alle, die dich noch nicht auf einer Con gesehen haben, was kann man da eigentlich von dir erwarten, wenn du auf diesen Veranstaltungen rumrennst? Ist da so Merch auch was es bei dir gibt?
Wenig. Also, was man hauptsächlich erwarten kann, wenn ich mal auf einer Con bin, sind Live-Illus. Okay. Also was heißt Live-Illus? Ja, also ich sitze dann da, ich bringe mein ganzes Zeichenmaterial mit, Blöcke, Stifte, Radiogummi etc. Und dann können die Leute sich bei mir ein Bild zeichnen lassen, ein Porträt, entweder von sich selbst oder von ihrem Partner, Partnerin. Meistens in irgendeiner besonderen Form, als Superheld, als Superheldin, als irgendeine Horrorkreatur. Und das nehmen die Leute auch eigentlich immer gerne an. Mhm. Und das füllt dann auch tatsächlich meine Zeit dort aus, weil das ist dann immer ein sehr persönliches Souvenir, was man von dort mitnehmen kann. Und ja, sowas gibt es dann hauptsächlich von mir. Ich habe natürlich auch die Comicbände, die ich dann schon gemacht habe, habe ich natürlich auch dabei. Und die können dann auch dort erworben werden. Ja, ansonsten, ich unterhalte mich dort gerne mit den Leuten, werde ich die Zeit nehmen. Oder socialize mich mit meinen Nachbarn. Und genau, das ist eigentlich immer so das Programm, was ich dann fahre.
Was war eigentlich die letzte Con, auf der du warst?
Das war die HorrorCon Germany. Das war in
Hamburg?
Nee, das war in Freiburg. Ganz am anderen Ende der Nation. Das war im April oder Mai. Nee, Anfang Mai war das. Und ja, Entschuldigung.
Da habe ich schon viel Gutes davon gehört, also weil ich nämlich tatsächlich auch andere Illustratoren kenne, die da waren oder zumindest auf vergleichbaren Horrorveranstaltungen sind. Denn da scheint es eine große Schnittmenge zu geben an eben Horrorfans, Filmfans und auch Comicfans. Ist das so? Ist das für dich eine erfolgreiche Veranstaltung?
Für mich ja. Hm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Comic-Con Stuttgart hat sich für mich die letzten beiden Male immer weniger gelohnt.
Da ich mich übrigens auch.
oh, Da ich in Kiel sitze, habe ich erstmal einen ziemlich langen Weg. Ich meine, der Weg nach
Absolut.
Freiburg war noch länger, aber dort habe ich das Publikum gehabt, was ich auf der Comic-Con vermisst hatte oder gerne gehabt hätte. Comic-Con, also muss ich, glaube ich, ganz ehrlich sagen, auch für Aussteller, vor allem auch Kleinkünstler, zu denen ich mich einfach auch zähle, wird das immer teurer. Und na, dann hast du halt irgendwie die Reisekosten, Hotelkosten, je nachdem, und dann, auch wenn man es eigentlich mehr für die Sache an sich macht, rechnet sich das nachher überhaupt nicht mehr. Deswegen war ich zum Beispiel auch im letzten Jahr nicht mehr dabei. Genau, in der Horrorcon war es noch ein bisschen, ja, auch hohe Reisekosten, Hotel etc. war alles dabei. Aber wie ich eben schon sagte, das Publikum, für das ich mich interessiere und die sich auch für mein Stuff interessieren, waren dort vor Ort. Und ich habe dort zu tun, ich habe auch irgendwie ein paar coole Leute gesehen, auch andere Zeichner. Hier der Micha vom Wald nennt er sich. Genau. Das ist ein super abgefahrener Illustrator aus dem Schwarzwald, genau, deswegen nennt er sich auch Micha vom Wald. Der verkauft da irgendwie einen Tag irgendwie für Summe X irgendwie geprintete Artworks von sich und sowas. Da möchte ich immer noch gerne hin. Aber das ist einfach cool, sich mit den Leuten einfach mal irgendwie vor Ort irgendwie zusammenzusetzen und dann halt irgendwie zu erzählen und auch kennenzulernen und sowas. Und nee, war richtig gut.
Voll toll. Das heißt also, das ist ja tatsächlich einfach auch schon Erkenntnis, ne? Die von Stuttgart höre ich unterschiedliche Dinge, wie erfolgreich das ist. Also für mich kann ich sagen, dass der Comic-Anteil dort einfach so gesunken ist, dass es irrelevant
Ja.
ist, dahin zu gehen. Das ist lange Zeit die Con gewesen, wo Comic überhaupt noch eine Rolle spielte. Aus meiner Perspektive ist das nicht mehr der Fall und beim Bühnenprogramm sowieso nicht. Ich fand es ja toll, das war einer meiner ersten Auftraggeber, die mir auch tatsächlich mal ein Bühnenprogramm gegeben haben, wo ich zwei tolle Talks mit tollen Gästen auf der Bühne hatte. Aber du merkst einfach, und das soll auch kein Vorwurf sein, die haben sich halt einfach ihrem Publikum angepasst und das hat einfach kein Interesse an klassischen Comic-Inhalten, wie wir das von anderen Comic-Sachen kennen. Und die haben auch gespart, Sparmaßnahmen gab es auch. Wenn du jetzt sagst, du hast auch da nicht das Publikum für dich finden können, sondern es sind eher andere Veranstaltungen, die jetzt das Wort Comic nicht im Titel tragen, dann ist es ja eine interessante Erkenntnis, die sicherlich auch hier Teile des Publikums interessiert.
Ja, das ist auch schon alles richtig. Also ich habe auch gemerkt, so insbesondere das letzte Mal, also Comic-Con ist eine tolle, große, bunte Veranstaltung und ich würde auch gerne als Gast wieder hingehen. So als Aussteller vielleicht jetzt erstmal nicht, weil, wie gesagt, ich wüsste nicht mehr, was ich dort machen soll. Und es gibt dort halt, es gibt ja gefühlt im Zentrum mehr Foodstände und Klamottenstände, so irgendwie als Comics eigentlich. Und als dann halt noch, ich glaube, da war ein Tattoo-Studio das letzte oder vorletzte Mal dort als Gast. Dann dachte ich so, oh, okay, das hat auch was mit Kunst und Zeichnerei zu tun. Vielleicht ein bisschen ab vom Schuss, aber ich glaube, das ist nicht mal meine Szene. Was jetzt den Schwung zur Horrorcon angeht. Horror ist so das Dachthema dieser Veranstaltung, beinhaltet aber unheimlich viele Medien auf einen Schlag. Und ich finde, auch wenn das, ich nenne es jetzt mal, eine Nischensparte ist, so jetzt im Großen und Ganzen, wenn man jetzt mal so das mit dem Mainstream vergleicht. Es gibt dort unheimlich viele Medien, die dort mit einbegriffen werden. Das sind Filme, das sind Comics, das ist Musik. Und ja, Musik ist auch immer, also Horror ist immer seit jeher schon mit Heavy Metal auch dicht liiert, sag ich mal so. Und ich meine, so cool, das sind alle meine Interessen so auf einen Schlag vor Ort. Und ich passe dann da halt irgendwie zufällig rein. So, meine Partnerin und ich waren halt zusammen da. Und sie ist auch Autorin und veröffentlicht auch seit wenigen Jahren jetzt halt auch eigene Kurznovellen und Bücher über einen Verlag. Und wir haben es da einen großen Tisch geteilt. So, und wir machen ja auch unsere eigene Horror-Comic-Anthology-Reihe. Und das war perfekt. Das war für uns der beste Spielplatz überhaupt. Ja.
Okay, sehr gut, sehr gut. Das heißt also, da kommst du auch gut rum und hast auf jeden Fall auch dein Publikum entsprechend für gefunden. Und dann sollten wir vielleicht mal über Comics sprechen, denn es gab
Ja.
davon, zwei davon habe ich mindestens gelesen. Beide sind nicht nur in Zusammenarbeit mit Michael Mikolajczak entstanden. Ein wirklich sehr umtriebiger Autor, der wirklich mit vielen Menschen schon viele Comics gemacht hat. Ich habe auch schon einiges von dem gelesen. Der ist ja vor allem auch so ein bisschen, wenn man so will, bei seinem Haus- und Hofverlag Kult-Comics da einfach angekommen, macht da viel, ist übrigens auch im öffentlichen Dienst tätig, es ist verrückt. wie sieht es eigentlich aus? Woher kennst du den Michael?
Ja, wie du schon sagst, ist er sehr umtriebig. Er ist auch immer auf der Suche nach Künstlern und Talenten. Und ich hatte, als er mich kontaktiert hat, noch nie von ihm gehört. Das Label Kultgeschichten, das switcht immer zwischen Kult-Comics und Kult-Geschichten. Ich weiß nicht, was das Richtige ist, muss ja gestehen.
Vorne steht Kult-Comics drauf.
Kult-Comics, aber irgendwo steht auch Kult... Ja, Kult-Comics, nenne es Kult-Comics. genau, ich hatte tatsächlich von ihm nie gehört. So. Und ich war damals vor mittlerweile auch schon 7 Jahren ist das her, war ich im Urlaub in Dänemark und dann schickte er mir über Facebook eine Nachricht und hatte sich kurz vorgestellt und erzählt, dass er einen Künstler für ein Projekt braucht, ob ich mir das vorstellen könnte. Er fand meine Sachen bislang ganz gut. Und es geht um eine Graphic Novel. Und ich habe gesagt, klar, zeig her. Genau, also so haben wir uns kennengelernt und uns dann im Zuge dessen ausgetauscht. Und genau, das Projekt, um was es ging, war Red Cross.
Das heißt, er hatte da ziemlich konkrete Idee, hat dir diese quasi gepitcht und du hast dann einfach umgesetzt. Oder war das schon irgendwie ein gemeinsamer Prozess, wo ihr dann konkret auch in die Geschichte gegangen seid, in die Figuren, in die Designs?
Nein, das hat er tatsächlich alles gemacht. Also ich bin tatsächlich mehr der Performer in diesem Projekt. Es war auch vor mir schon ein anderer Künstler, den ich jetzt aber auch namentlich kenne, war an der Nummer schon dran und hatte da auch schon ein ganzes Stück vorgearbeitet, so mit hier Layouts und Scribbles und all sowas. Das war zeitlich aber zu aufwendig und deswegen lag das wohl eine Weile brach und dann musste weiter gucken, bis er dann irgendwann bei mir gelandet ist. Und ja, klar habe ich da Bock drauf gehabt, also was in der Größenordnung mal so zu machen, was dann halt auch noch über einen Verlag läuft und auch in den ein oder anderen Läden vielleicht landet. Klar, cool. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, was das für ein Aufwand wirklich ist. Aber wollte ich machen.
Das heißt, du hast erst mit Red Cross angefangen, das man übrigens für 25 Euro beim Kult Comics Verlag bekommen kann. Empfohlenes Leseralter ist 16 und älter. Du hast erst mit Red Cross angefangen und dann später die den Anteil für Zoomy gemacht oder war es dann doch andersrum?
Das war zwischendrin. Wir sind erst in Kontakt gekommen, um Red Cross zu machen. Und zwischendurch kam er dann auch nochmal auf mich zu und fragte, ob ich dann halt auch für Zoomy vielleicht noch was beisteuern könnte. Zoomy war ja auch ein Langzeitprojekt von ihm, wo auch diverse Zeichner mit involviert waren, sind. Einige waren zwischendurch auch schon dran, sind dann aber doch wieder abgesprungen und so weiter. Das war sehr in Bewegung. Und da wir sowieso schon wegen Red Cross in Kontakt waren, fragt dann, ob ich das nicht vielleicht noch irgendwie mitmachen möchte, so irgendwo. Und das, ich meine, mein Kapitel hat, glaube ich, 7 Seiten. 7 oder 8. Und dann dachte ich auch so, ja, so what? Red Cross hat irgendwas um die 180 Seiten, dann machen 7 weiter jetzt auch den König fett. Und das gibt mir dann auch nochmal ein bisschen Überblick über diese Gesamtstory. Zoomy ist ja quasi das Prequel zu Red Cross,
genau,
kann man sagen.
Tatsächlich, wir müssen vielleicht dann auch, bevor wir auf die Inhalte von ganz kurz Zoomy und dann natürlich im Längeren auch auf Red Cross kommen, nochmal der Einblick, weil wir hier auch ein Podcast sind, der auch viel von Comic-Schaffenden gehört wird. Man muss jetzt keine Zahlen nennen, aber mich würde dann schon mal interessieren, wie das überhaupt ablief. War das eine Arbeit mit Vorschuss? War das was, wo du selber erstmal reingehen musstest und dann bestenfalls was von den Abverkäufen abbekommst und dann einen Prozentsatz davon? Wie läuft denn das eigentlich ab? Gerade auch, weil hier auch ein Verlag beteiligt ist.
Wir haben uns vorab auf eine Summe X geeinigt. Ich habe die Arbeit gemacht und am Ende ein Honorar gestellt.
Okay.
Ich meine, es war von Anfang an klar, dass das jetzt nichts ist, wo man jetzt, keine Ahnung, also wo es sich das jetzt großartig gelohnt hätte, irgendwie einen Abschlag vorab irgendwie zu erfragen oder sowas. Das kann ich ja noch so weit sagen. Nee, ja, Honorar am Ende, und das war für mich auch so okay. Und genau, mehr war es eigentlich auch nicht. Ganz unspektakulär.
Okay, alles klar, verstehe. Danke dafür. Dann haben wir, wie gesagt, Sumi. Sumi ist letztlich eine Anthologie, eine Geschichte auch geschrieben von Michael, an dem verschiedene KünstlerInnen beteiligt waren. Und das ist auch eine Horrorgeschichte, in dessen Zentrum die titelgebende Figur Sumi steht. Sumi ist im Band Sumi, ein kleines Mädchen. Wir sind an einer Location, es passieren viele Dinge, es ist ein bisschen gruselig und traurig und so viel sei mal gesagt, es geht auch in der relevante Kern der Geschichte ist Traumaverarbeitung. Es geht um, das kann man das sagen, was das Zentrale? Nee, sagen wir mal Traumaverarbeitung und ihr Vater
Doch.
ist am Ende nicht mehr ihr bester Freund. Und das ist eine sehr interessante Geschichte gewesen, weil sie eben ganz viele Aspekte hatte, die von den Künstlerinnen und Künstlern umgesetzt wurde. Ich habe damals in meiner Kritik gesagt, dass mir die Geschichte gut gefallen hat, aber sie meines Erachtens darunter gelitten hat, dass sie in so vielen verschiedenen Stilistiken daherkam. Das hat der Geschichte nicht gut getan, weil man teilweise einfach, ich persönlich wurde zu sehr rausgerissen nach jedem Wechsel. Aber die Geschichte selber ist interessant und gut gemacht. Jetzt haben wir hier die Fortsetzung, in der bei Red Cross wieder so Sumi im Mittelpunkt steht. Und diesmal ist Sumi ein ganzes Stück älter, oder?
Das stimmt, das stimmt. In Sumi, also dem Band Sumi, ist sie, glaube ich, ungefähr 10, 11 ungefähr. Oder um und bei in dem Alter. Und im Red Cross ist sie mittlerweile eine erwachsene Frau von Mitte, Ende 20 ungefähr. Ganz genau wird das nicht gesagt, aber es kommt ungefähr hin.
Und warum Red Cross? Und warum ist da Keanu Reeves auf dem Cover?
Also, der Michael kommt ja eigentlich vom Film. So, ich sagte mal, er hat auch zum Beispiel für Serien Drehbücher geschrieben und so weiter. Deswegen ist er auch schon mal sehr filmaffin. Wenn man sich Sumi einmal anguckt, wird man da auch diverse Leute drin erkennen, die man auch aus Filmen oder Serien kennt. Tom Selleck ist da zum Beispiel mit verwurstet. Ich weiß gerade nicht genau, in welcher Story. Das ist auch immer, je nachdem, welcher Zeichner das gemacht hat oder welche Zeichnerin, ist das mehr oder weniger erkennbar. Genauso verhielt es sich dann auch mit Red Cross, dass einige Figuren Schauspieler als ja, optische Vorlage hatten. Und genau, Keanu Reeves war auch in Sumi schon quasi Vorlage für Sumis Vater June heißt er. Und genau, in Red Cross verwandelt der sich ja quasi in eine Art technologische Schreckgespenst und kommt dann in John Wick-artiger Manier hier und da mal zum Vorschein.
Genau, also steckt viel drin. Er ist ja dann scheinbar schon auch einfach auch älter geworden. Sie hatten jahrelang keinen Kontakt. Er stirbt gleich auf den ersten Seiten. Insofern sei das jetzt hier mal kein größerer Spoiler in dem Sinne. Und aufgrund von vermutlich übernatürlichen Gründen wird der Teil der Haustechnik, geht da irgendwie in das Haus über, eine Art Geist, und ist dann so ziemlich in allem, was in diesem Haus, in diesem Krankenhaus geschieht, in dem er gestorben ist, irgendwie drin. Das heißt, er kann sowohl die Kameras übernehmen, er kann die Türen sperren, die Sprinkleranlagen, da ist er irgendwie drin. Er kann aber eben auch Menschen befallen und da als böser Geist in irgendeiner Form wüten. Und vorausgesetzt, ich habe es nicht überlesen, da gibt es auch keine vollumfängliche Erklärung für, oder?
Jein. Also es gibt keine wirkliche Erklärung. Ich meine, natürlich ist das eine Supernatural Story, dass das irgendwie so passiert. Und auf den letzten Seiten gibt es eine Vermutung von Sumi dessen, was dort passiert sein könnte. Wie es möglich war, dass sein Geist einfach in die elektronischen Systeme des Krankenhauses und auch in alles, was irgendwie mit Elektrizität zu tun hat, übergehen konnte, um das zu manipulieren. Im Trailer, den ich gemacht habe, wird ja auch schon darauf eingegangen, dass elektrische Impulse halt das Hirn halt, das menschliche Gehirn halt, ja, am Laufen halten. So, und da wird ja schon so ein bisschen, zum Beispiel ist ja dahinter irgendwie drinne, dass ein Gehirn, menschliches Gehirn eigentlich auch nichts anderes ist als eine Maschine, die elektrisch läuft, wenn man so möchte. Und dadurch hat er als Elektrogeist vollen Zugang zu allem und jedem, der sich dort aufhält.
Dann trifft sie da ja noch weitere Figuren. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen abholen, einfach was so ungefähr der Handlungsverlauf ist. Wir wollen jetzt nicht zu weit spoilen. Sag das gerne mal mit eigenen Worten. Das sind ja verschiedene Kapitel auch, die wir haben. Vielleicht kannst du mal grob zusammenfassen, was da passiert.
Okay, genau. Wie du ja schon gesagt hast, am Anfang des Buches stirbt ihr Vater June. So, der liegt dort auf dem Sterbebett und die Geräte werden abgeschaltet. Sie, als Kind schon durch ihn traumatisiert, will ihn einfach sterben sehen. Er überlebt das auf ganz besondere Art und Weise, aber trotzdem und spukt seitdem halt in dem Haus herum. Und sie trifft noch halt weitere Figuren in dem Krankenhaus. Das ist ein Mann, der ist selbst Patient, der heißt Sander. Der hat einen Hirntumor und als um sie herum plötzlich die Hölle ausbricht, alle Systeme verrückt spielen und Leute durchdrehen und sich gegenseitig massakrieren und was weiß ich nicht alles, beginnt für die beiden ein Survival-Wettlauf. So, alle Türen sind dicht, keiner kommt raus, keiner kommt rein. Und durch jedes Stockwerk, durch jede Tiefgarage, durch die sie versuchen zu flüchten, erwarten sie irgendwie neue Schwierigkeiten. Patienten oder auch generell Menschen, die in dem Haus arbeiten, die durchgedreht sind, alle, die von ihm befallen sind, habe ich so mit schwarzen Augen gezeichnet, dass man es irgendwie leicht erkennen kann. Aber nicht sehr kreativ, aber gut. Genau, und das ist einfach ein Wettlauf mit der Zeit ums Überleben. So, und es bildet sich dann daraus eine kleine Gruppe von Menschen. Da kommt noch der Pastor, der da halt im Haus in der kleinen Kapelle da halt eng sitzt, kommt mit dazu und noch ein Junge von ungefähr 10, 12 Jahren. Und ich versuche da alle irgendwie durchzukommen, so gut es geht. Und bis dann schließlich der große Showdown stattfindet.
Das Ganze spielt hier in einem Krankenhaus und das ist ja per se schon mal, auch per Definition, eine sehr sterile Umgebung. War das für dich eine Herausforderung, das in so einem Krankenhaus darzustellen? Und wie bist du daran gegangen, gerade auch, weil über die Stockwerke und über die Architektur, war das für dich eine Herausforderung, das Ganze in einem Krankenhaus spielen zu lassen?
Oh ja. ja, wie soll ich sagen? Also ich bin nicht sehr versiert darin, Gebäude zu zeichnen. Jeder Zeichner hat ja wirklich so ein Part, wo man sich sagt, so, okay, da bin ich jetzt nicht so gut. Ich weiß nicht, hier, Rob Liefeld zum Beispiel von Marvel und DC, Marvel hauptsächlich, ne? Der kann keine Hände und Füße malen. Bei mir sind es eher so Gebäude. Aber gut. Nein, also ein Krankenhaus ist ja wirklich ein ziemlich spezialisierter Ort, der auch eine gewisse Architektur braucht. So. Und die habe ich tatsächlich von Anfang an nicht so ganz im Blick gehabt. Und dann musste ich mir hier und da so ein paar Sachen dazu denken und immer aufpassen, dass ich das dann wieder nachträglich hier und da einfügen kann. Da gibt es auch verschiedene Schauplätze, wie zum Beispiel ein Parkhaus, ein Treppenhaus, was wie so ein langer Schacht nach unten führt. Oder auch die einzelnen Stationen. Ich habe, als ich 18, 19 war, habe ich Zivildienst gemacht in einem Krankenhaus hier in Kiel. Und deswegen wusste ich auch schon so einigermaßen, wie es da drin so aussieht. So, was es da halt so für, na, dass es halt überall Handläufe gibt, irgendwie in jedem Gang und so weiter und so weiter. Deswegen konnte ich mich da aus meiner Erfahrung heraus noch ein bisschen längs hangeln. Natürlich soll das Ganze aber auch sehr bedrohlich aussehen, weil es ja auch eine Horrorstory ist. Und ich habe dann überall diese Notbeleuchtung, habe ich dann halt da überall dargestellt durch so ein fast immerwährendes rotes Licht, durch das die Protagonisten dann halt sich da so durchbewegen. Und ja, es ist sehr dunkel, es ist sehr rotlastig.
Ja, das ist doch bestimmt auch eine enorme Herausforderung. Ich meine, dunkel hin oder her, aber man muss damit ja auch arbeiten. Und das ist tatsächlich so, dass du hier viel Schwarz benutzt, um halt auch Dinge passieren eben in der Dunkelheit, so mit Kontrasten zu arbeiten und gleichzeitig aber auch noch eine gewisse Deutlichkeit zu erzielen. Ist hier eine Herausforderung, wenn ich hier beispielsweise sehe, dass dann da ja auch natürlich Schatten ins Gesicht fallen, währenddessen wir so ja, Dialogszenen haben, dann halt ich das ja für eine große Herausforderung, aber ich bin ja auch kein Artist. Was sind denn so, vielleicht kannst du was zu einfach zu Schwärze und zu Schatten erzählen. Machst du vorher da irgendwie wieder Modelle? Kommt das alles über die Scribbles spontan aus dir raus? Wie gehst du ran, wenn du so eine Seite, gerne auch so eine Dialogseite erstellst?
Gute Frage. Also, ja, das mit den Schatten und mit der Dunkelheit, das ist natürlich eine Sache. Ich scribble natürlich vorab erstmal alles auf ein Blatt Papier, beziehungsweise ich mache das hier an meinem Wacom-Pad. Scribble ich das einmal vor. Ich habe auch unheimlich viel Schwarz-Weiß-Filme habe ich mir angeguckt, so als als Referenz sozusagen, ne? Um einfach nochmal zu gucken, wie sowas eigentlich auch wirklich so, wie sich das verhält. Und Red Cross ist wirklich sehr, sehr dunkel, teilweise auch schon ein bisschen sumpfig. Man muss natürlich auch echt aufpassen. Ich glaube, hier und da habe ich es ein bisschen überrissen. Irgendwann ist es natürlich auch so ein physikalisches Problem mit der Druckfarbe. Das dann halt noch alles irgendwie auch vernünftig darstellen zu können, dass es nicht zu sehr wegsackt. Ich bin da wirklich so an den Grenzen, habe ich mich da aufgehalten. Die Story beinhaltet einfach, dass es in einigen Abschnitten einfach wirklich pechschwarz ist und die sich da wirklich durchs Dunkel kämpfen müssen. Natürlich will man auch, weil es ein Comic ist, noch irgendwas zeigen. Es war nicht einfach. So, und ich habe versucht, es das klingt so ein bisschen wie eine Entschuldigung, aber ich habe versucht, das irgendwie teils irgendwie noch so rüberzubringen, wie ich sein könnte. Aber es noch irgendwie darstellbar zu machen. Ich meine, da ich ja auch jemand, na, wie gesagt, ich mag Horror, ich mag Heavy Metal. Schwarz ist da immer eine sehr willkommene Farbe.
Ja. Wir tragen so lange schwarz, bis es was Dunkleres gibt, ne?
Ja, genau, blau-schwarz. genau.
Ich sehe auch viel Blut. Bist du eigentlich ein Gorehound?
Nein. Also, was heißt, kommt drauf an. Also über meine Freundin kenne ich zum Beispiel Terrifier-Filme. Ich habe mir die vorher nie angeguckt. Da geht's da richtig zur Sache. Er ist aber so lustig und comichaft dargestellt, dass ich mich davor nicht grusel oder irgendwie ekel oder irgendwas. Ich denke nur so, was für ein Bastard. Das hat bestimmt das eine oder andere mit sich gebracht.
So, was hier, ja. Ja.
Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn denn hier und da so ein paar Darstellungen im Red Cross das einfach dann auch verlangt haben, dass irgendwelche Augen rauspoppen oder Gehirne offen liegen, so, dann hat es auch schon Spaß gemacht.
Was hier ja auch drin steckt, ist ja eine Liebesgeschichte, weil, sei mal, so viel verraten, wir referaten das Outcome jetzt nicht, aber Sender und Sumi lernen sich auf jeden Fall besser kennen und haben auch einfach eine gewisse Zuneigung zueinander, das sei schon mal verraten an der Stelle. War das für dich eine Herausforderung, sowas darzustellen, weil ich mir weiß nicht genau, wie geübt du daran bist, Liebesgeschichten zu erzählen?
Och, gute Frage.
Oder war das gar nicht, oder musstest du das vielleicht gar nicht großartig machen, weil du nur umsetzen musstest, was im Skript stand? Das kann ja auch sein.
Ich glaube, das war auch mit auf jeden Fall sehr hilfreich. Im Skript stand dann ja auch schon sehr genau, wenn sie sich einen bedeutungsvollen Blick zuwerfen oder die Hand des anderen nehmen. Und da wusste ich auf jeden Fall.
Also Arbeitsanweisungen waren dann im Skript auch enthalten, alle
schon. Ja, doch, auf jeden Fall. Also da hat Michael auch schon doch sehr genaue Vorstellungen.
Skribbelt der auch was vor, wenn der so irgendwie den Shot sehen will oder so?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich finde seine Wortbildsprache, sag ich mal, eigentlich für mich so sehr einleuchtend, dass ich mich da gleich hineinversetzen kann. Und deswegen war das für mich kein Problem, gleich ein entsprechendes Bild vor Augen zu haben. Das war dann halt schon sehr gut. Ich habe natürlich versucht, die Gesichter, die Emotionen der Figuren so gut es geht einzufangen. dass es dann auch wirklich so rüberkommt. Ich hoffe, es ist gelungen.
Ja, absolut. Also ich weiß, ob ich kenne das Skript ja jetzt nicht. Ich weiß nicht genau, wiefern du dich daran gehalten hast. Was mir allerdings tatsächlich absolut aufgefallen ist, etwas, das hat mich zuletzt bei einem Band von Splitter gestört. Und hier in dem Fall hätte ich es auch genau gern andersrum gehabt. Bei dem Splitterband war das so. Auch ein Hardcover, viel schwarz. Ein eher fantastischer, aber mit Sci-Fi-Elementen Action-Geschichte. Und das war auf Hochglanz gedruckt. Und das hat irgendwie, das hat das alles nur noch bunter und greller gemacht. Das war irgendwie meines Erachtens keine gute Wahl. Hier ist es so, dass es komplett auf mattem Papier daherkommt und ich bin der Meinung, das hätte auf Hochglanz auf jeden Fall sehr viel besser ausgesehen, weil das die Dunkelheit ein bisschen entschärft hätte und gleichzeitig die Hochwertigkeit, die die Zeichnung ausstrahlen, noch unterstrichen hätte. Hattest du in irgendeiner Form Mitspracherecht hier bei der Erstellung des Buches und kannst du dir vor, hättest du dir das auch auf Hochglanz vorstellen können?
Das ist tatsächlich sogar auf meinem Mist gewachsen.
Okay.
Ich habe tatsächlich, also alle meine Comics, die ich mache, für die benutze ich durch die Bank weg einen bestimmten Overlay. Und zwar von ein Papier-Overlay, den ich da mit drauf packe. Ich bin einfach Fan von Vintage-Look. So, und das beinhaltet für mich einfach auch so einen gewissen Used-Look, den ich auch gezielt bei Red Cross angewendet habe. Ja, es ist zum einen auch auf Mattpapier gedruckt worden und ich habe es im Vorfeld sogar nochmal extra übergemattet. Also doppelt gemattet, wenn man so will.
Okay.
Und war vielleicht hier und da ein bisschen zu viel des Guten, das gebe ich zu. aber tatsächlich, ich persönlich, also ich bin auch ein bisschen mit den damaligen Spawn-Comics von Image aufgewachsen.
Ja.
Das ist ja Hochglanz ohne Ende gewesen zu der Zeit. Das war, wow, so viel Grafik hatte irgendwie, hatten die von DC und Marvel noch längst nicht drinne. Und fand ich auch gut, bin dann aber irgendwann so ein bisschen back to the roots gegangen für mich selbst und habe das tatsächlich zu einem Stilmittel gemacht. Also sämtliche Comic-Geschichten, die ich veröffentlicht habe, haben halt so diesen Effekt und sogar die Illus, die ich für die Static X-Doku gemacht habe. Und das wurde alles übernommen.
Haben wir einfach gemacht. Verrückt. Okay, also Matt ist offensichtlich eine künstlerische, stilistische Entscheidung gewesen.
Genau.
Man kann ich dann damit völlig nachvollziehen. Sehr interessant. Hier waren, wie gesagt, viele Sachen drin, liebes Publikum. Schaut euch das gerne mal in Ruhe an, was ihr hier, wie viel Horror in so einem Krankenhaus steckt. Und wir reden hier nicht von Arztrechnungen oder irgendeiner, sagen wir mal, menschenunwürdigen Pflegeeinrichtung, sondern hier geht es tatsächlich um eine andere Art von Horror. Wie sieht's aus? Das war jetzt offensichtlich die Fortsetzung zum Prequel, je nachdem, was hier von was die Fortsetzung oder die eben auch das Prequel ist. Gibt's denn schon Ideen für eine Fortführung? Und falls diese nicht eine Zusammenarbeit mit Michael sein sollte, gibt's denn bei dir schon neue Ideen für neue Projekte?
Ja, einiges. Auch was Michael beinhaltet. Dieses Jahr soll zum Beispiel ein neuer Integralband rauskommen. Das ist ja auch so eine, ich glaube, einmal im Jahr haut er sowas raus. Ein Band mit verschiedenen Geschichten von verschiedenen Künstlern. Und zwar vorletztes Jahr haben wir schon zusammen an einer, oh Gott, wie viele Seiten waren das? 27-seitigen Story gearbeitet, die auch schon komplett von mir illustriert, gelettert, abgegeben wurde. Die fragt mich jetzt nicht genau wann, aber die kommt auf jeden Fall dieses Jahr raus. So. Darüber hinaus habe ich auch schon ein Skript bekommen für eine neue Story, die einen ähnlichen Umfang hat. Ich kann nur sagen, sie heißt Knut. Mehr wird noch nicht verraten. Die wird, glaube ich, auch in einem Sammelband erscheinen. Das ist super, wie gut ich informiert bin. Ich glaube, aber irgendwann kommt's mal raus, genau. Ja, das sind so halt die nächsten Projekte, die dann auf jeden Fall mit Michael halt stattfinden oder teilweise schon stattgefunden haben. Ja, darüber hinaus werden meine Freundin und ich auch noch an Dinge von Interesse Band 3 die Fahrt wieder weiter aufnehmen. Diesmal geht es in den Weltraum. Wir machen so Trash-Horror-Geschichten, die sehr satirisch angehaucht sind. Genau, und darüber hinaus hoffe ich einfach, wenn diese Dokus rauskommen in Amerika, dass das einfach auch noch ein bisschen was mit sich bringt. Vielleicht habe ich ja Glück, dass denn im halben Jahr da sowas auch irgendwie Limp Bizkit oder Korn bei mir auf der Matte stehen und was Ähnliches brauchen.
Absolut.
Das wäre natürlich der Oberhammer. Ja, ich
Die
versuche
sind
mal am Ball
alle
zu bleiben.
wieder, die sind alle wieder halbwegs am Start, gell? Also ich meine, klar, Linkin Park
Ja.
auch Reunion und so, mehr oder weniger zumindest, aber auch Korn und auch Fred Durst und so. Ich meine, die Jahre sind alle nicht an denen vorbeigezogen, das kann man schon
Nö,
auch
das
sagen.
stimmt.
Aber
Das
die machen
stimmt.
noch, gell? Die sind noch auf der Bühne und die performen auch irgendwie noch. Interessant.
Ja, und das Witzige ist, die werden in diesem Film alle irgendwo mit erwähnt oder verwurstet. Also es kommen einige Leute darin vor, von Deftones, von Cold Chamber, von diverse. Und die werden sich das alle angucken. Und weil die selbst einfach auch neugierig sind. Was für eine geile Bühne.
Ja, absolut. Und wenn dann da was kommt, können wir garantiert bei dir auf dem Instagram-Account oder sonst wo was davon mitbekommen, oder?
Auf jeden Fall.
Deshalb ist es irgendwie dann so exklusiv hier nur für runterladbar auf der Website von Static X oder ist es irgendwas, was man irgendwo auch richtig bekommen kann? Weißt du das?
Das wird man auf irgendeinem Streamportal nachher angucken können. Also das Projekt ist schon größer angelegt und hat auch richtig viel Geld gekostet. Ich weiß noch nicht genau, wo es laufen wird. Netflix, keine Ahnung, das wäre natürlich richtig klasse. Vielleicht aber auch auf Streamportalen, die jetzt vielleicht nicht so geläufig sind. Das steht noch ein bisschen in den Sternen leider.
Da bin ich gespannt, lieber Dom, auf das, was von dir noch kommen wird. Und von meiner Seite aus glaube ich, können wir jetzt hier einen großen Haken dran machen. Und dann, liebes Publikum, auch nochmal auf jeden Fall der Hinweis, guckt auch mal gerne auf der Website von Occult Comics vorbei. Da sind verschiedene Sachen dabei, auch viel Horror tatsächlich, auch Zusammenarbeit mit beispielsweise auch Sascha Derb, den wir hier ja auch ganz gut kennen. Der Andy Papelitzki hat da seine Bücher auch veröffentlicht. Es gibt da schon schöne Sachen und ich persönlich würde mich auch sehr freuen, wenn Kult Comics mal beim Salon aufschlägt. Beim Comic-Salon, warst du da schon, Dom?
Noch gar nicht.
Noch
Wollte ich
gar
immer
nicht.
gerne, aber ich kam immer nicht dazu, aus terminlichen Gründen.
Das kann ich nachvollziehen, ja. München ist für dich ja noch mal ein ganzes Stück weiter weg, dann, was ist ein ganzes Stück, aber ist schon auf jeden Fall noch weiter weg. Das ist ja in 2025, Erlangen ist wieder in 26. Gerüchte besagen in einer reduzierten Form, weil da auch die Stadt sparen muss. Also reduziert heißt vermutlich nicht mehr in Zelten. Räusper, Räusper, Gerüchteküche. Genau, da bin ich also auch gespannt. Und Kult Comics ist auch nicht in Erlangen, oder? Das wäre ja auch neu, oder? Dass sie da aufschlagen. Oder waren jemals? Ja.
Frankfurt war mal die Rede von, aber Erlangen müsste ich jetzt lügen.
Alles klar. Dann, lieber Dom, haben wir es gepackt. Ich danke dir
Ja.
vielmals für das nette Gespräch, für die ganzen Einblicke in deine Arbeit, auch in der kommenden Projekte in die Metal-Szene, in der Red Cross und würde mich freuen, wenn wir so ein Gespräch in irgendeiner Form, gerne auch mal fernab vom Mikrofon bei einem Bier fortführen können, denn ich bin mir sicher, du kannst mir noch eine Menge zur Metal-Szene erzählen.
Auf jeden Fall sehr gerne. Vielen Dank auch fürs Interesse.
Ja, liebes Publikum, einfach mal gucken hier unten, Shownotes, bla, einfach rumklicken, bestellen, gucken, liken, folgen. Das ist der große heiße Scheiß. Empfehlt auch gern weiter, was ihr beim Telestammtisch hört, wenn es euch gefallen hat. Und auch wenn nicht, könnt es trotzdem empfehlen. Ist passt schon. Und ansonsten folgt uns, kommt rum beim Community-Hub des Telestammtisch unter tele-stammtisch.de/discord. Findet ihr uns. Das sind inzwischen über 100 Leute, die über viele Dinge sprechen. Und demnächst geht hier auch eine kleine, aber feine Videoreihe beim Telestammtisch los, die ihr auf verschiedenen Plattformen gleichzeitig finden werdet. Da möchte ich einen Austausch und eine Zusammenarbeit in der Comic-Szene fördern zu verschiedenen Themen und würde mich sehr freuen, euch in den Kommentarspalten und auf den jeweiligen Plattformen begrüßen zu können. Ja, tschüss Dom, bis zum nächsten Mal.
Alles klar, bis zum nächsten Mal.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.